Hier ist Rapid Talks, hier ist der All You Need is Speed Podcast. Hier ist dein ultimativer Schnelligkeitspodcast für dich als Coach und natürlich alle Schnelligkeitsenthusiasten. Wir sind Thomas und Felix und du hörst Rapid Talks. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rapid Talks per Aspera ad Astra, durch den Schweiß zum Erfolg. Unter diesem Motto sprechen wir heute mit Rico May, Trainer, Lehrer, Kommunikator. Heute erfahrt ihr alles darüber, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn man als Trainer Expertise, Leidenschaft und sehr gute Kommunikation zusammenbringt. Wir beleuchten heute das große Thema des Kurzhürdensprints und welche spezifische Rolle die Schnelligkeit dort spielt. Außerdem sprechen wir über Gamespeed im Basketball, warum ein guter Teamleader der Letzte am Buffet ist und welche Rolle der Deutsche Podcastpreis spielt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid zu einer weiteren spannenden Folge Rapid Talks.
Ja, Felix.
Hi Thomas.
Wo sind wir denn heute?
Wir sind heute in den heiligen Hallen des Rapid Talks Podcasts.
Meine Güte, und wir sitzen tatsächlich zusammen. Wie viel Zentimeter auseinander? Naja, sagen wir mal so 80 Zentimeter auseinander.
80 Zentimeter kommt gut hin, ja.
Vor unseren Mikrofons, die hier aufgedreht sind und damit ihr die beste Qualität habt und
live aus dem Rapid Talks Podcast Studio.
Ja, ich freue mich, dich auch hier zu sehen.
Und auf jeden Fall.
Es geht rund. Das Jahr hat schon richtig Speed aufgenommen und jetzt gibt's viel zu erzählen, viel zu erfahren von den ganzen Trainern, Coaches, Speed-Enthusiasts. Und lass uns einfach mal loslegen.
Auf jeden Fall. Ich denke, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Es ist kurz vor der Saison. Die ganzen Trainer sind mit ihren Masterplänen für die Saison bereit, ihre Athleten in Topform zu bringen. Und ich bin sehr gespannt, wen wir heute dabei haben.
Ganz genau. Deswegen fange ich auch an. Wir freuen uns heute Rico May, DLV-Nachwuchs-Bundestrainer, 110 Meter Hürden und gleichzeitig Lehrertrainer aus Jena dabei zu haben. Und welche spannende Reise er und die Geschichte dahinter als Mensch steht, das werden wir gleich mit ihm besprechen über seine Stationen, absoluter Experte im Schnelligkeitsbereich, in der Leichtathletik, aber auch, was wir natürlich auch sehr, sehr schätzen, er hat nicht nur eine Sportart, er hat einen großen Einblick bekommen in Mannschaftssportart, Stichwort Gamespeed und wenn man das so sagen kann, absolute Experte, Leidenschaft und ein außergewöhnlich guter Kommunikator. Herzlich willkommen, Rico May. Rico, wie geht es dir heute?
Mir geht's gut, richtig gut.
Ja, das freut mich doch. Das ist doch klasse. Und immer wenn wir uns sehen, bist du da leidenschaftlich sowieso dabei, aber hast gute Laune. Und freut mich, dich natürlich heute in unserem Podcast zum besonderen Thema natürlich, was Speed ist. Aber wir haben ein Thema Hürden. Und da freut es mich natürlich, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke.
Ja, klasse. Also alles, was ich bisher natürlich gesehen habe und gelesen habe und. Wir haben uns natürlich schon auf Wettkämpfen mal getroffen, dazu gleich nochmal was. Aber für mich immer erstaunlich, welches breite Spektrum du auch in den ganzen sportlichen Tätigkeiten abdenkst. Wir sind natürlich heute hier im Speed-Bereich. Aber als ich da nochmal in die Tiefe gegangen bin, du hast da natürlich eine sehr, sehr breite Basis in den Sportarten, ja, ich sag mal, sammeln dürfen. Das ist also schon beachtlich, das kann ich ganz am Anfang mal sagen.
Ja, wie gesagt, ich komme selbst aus der Leichtathletik, habe als kleines Kind auch mal Judo gemacht. Das hat nicht so viel mit Speed zu tun, aber die Disziplinen, die ich betreue heute, die haben einige davon auch richtig was mit Schnelligkeit zu tun. Und neben der Leichtathletik bin ich auch noch in anderen Sportarten zum Teil aktiv, weil mich das sehr interessiert und ich da unheimlich viel lerne. Gerade auch die Mannschaftssportarten interessieren mich sehr. Das ist eine Sache, die mache ich jetzt schon seit vielen Jahren und das bereichert mich unheimlich eigentlich, obwohl es zeitlich manchmal echt knapp wird.
Ja, da sind wir dann beim Thema per aspera ad astra. Was sagt dir das?
Oh ja, das ist mein Leitspruch eigentlich. Den habe ich als Statusspruch in WhatsApp mir reingegeben. Bin sonst nicht so diese Statusgeschichte bei WhatsApp, das mag ich nicht so sehr. Aber das ist so mein Weg, glaube ich, gewesen in den letzten Jahren. dass ich auf rauen Pfaden zu den Sternen dann gehen kann. Das ist so mein Leitspruch eigentlich.
Ja, absolut. Als ich das gelesen habe, war das sehr, sehr spannend auch, weil das, was uns ja interessiert ist, was ist die Story hinter den Trainern? Wie sind sie überhaupt dazu gekommen? Jetzt speziell bei dir, wie schon am Anfang in der Einleitung gesagt, du bist Lehrertrainer in Jena aktuell. Und ja. Welche Fächer unterrichtest du dort?
Ich unterrichte Sport, Englisch und weil wir ein Sportgymnasium sind, haben wir noch Sporttheorie. Also es ist schon sehr stark ans Studium angelehnt,
ja.
Und gibt den Schülern nochmal zusätzlichen theoretischen Input zu ihrem Training. Also diese drei Fächer unterrichte ich.
Ja, am Gutmuts-Gymnasium in Jena, ist das richtig?
Korrekt, das ist korrekt.
Ja, das hat man natürlich auch schon mal gehört. Und diese Kombination der Nachwuchsförderung, aber da kommen wir gleich noch dazu, als Lehrer natürlich hinterher in dem Verein. Und jetzt dazu, dass du bist DLV-Nachwuchs-Bundestrainer Männer 110 Meter Hürden.
Das bin ich, ja.
Also da wissen wir natürlich schon, dass das eine Menge Zeit mit sich bringt oder die du dort einsetzen musst. Und allerhand. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das ist so, wo wir sagen, die Spannung jetzt mal aufbauen. Aber jetzt mal sportlich gesehen, du selbst als Person, wie bist du zu Leichtathletik gekommen oder hattest du Erfahrungen in anderen Sportarten als vielleicht Athlet auch sammeln können?
Ja, also wie gesagt, ich habe als ganz kleiner Junge mit Judo angefangen.
Ja.
Aber das hat mich interessiert und dieser Kampfsport, das war wirklich spannend, aber ich war einfach zu weich. Also ich habe dann schnell gemerkt, dass das nicht meine Sportart ist. Habe dann parallel Leichtathletik noch mit angefangen und habe dann mit 10 oder 11 bin ich dann ganz zur Leichtathletik gegangen. War nie so richtig gut in einer bestimmten Disziplin. Ich hatte mehrere Dinge, die ich ganz gut konnte, aber nicht so richtig. Und wo kommt man dann raus? Dann wird man Mehrkämpfer. deswegen ist es halt dann so gewesen, dass ich 10-Kampf gemacht hatte. Ich bezeichne mich heute als Arbeitsleichtathlet. Also, dass ich mir viele Dinge erarbeiten musste, weil ich einfach das Talent nicht hatte. Aber ich denke auch in meiner Biografie, dass mir das sehr geholfen hat, heute Trainer zu sein, weil ich einfach mir Dinge viel mehr erarbeiten musste, viele Dinge durchdenken musste, die Talente einfach konnten. So.
Ja.
Dieses Durchdringen bestimmter Sachen hilft mir eigentlich dann in meiner Tätigkeit als Sportlehrer oder als Trainer sehr, etwas tiefer noch einzudringen in Techniken oder in Trainingsprozesse.
Ja.
Im Endeffekt. So dass das also auch was Gutes hatte, dass ich mit 16 eigentlich dann so diese Anfangs Nachwuchsleistungssportkomponente dann ad acta zu legen und mit 17, 18 war ich schon das erste Mal Coach habe das dann, wie gesagt, weitergeführt. Habe zwischendurch mal Fußball gespielt, weil ich dachte, das ist mal ein Mannschaftssport, aber da war ich einfach nur, ich war relativ schnell im Vergleich zu den Fußballern, aber ich war dann wahrscheinlich manchmal schneller als der Ball. Das hat nicht viel gebracht. Ja, und durch den Kreuzbandriss beim Fußball bin ich eigentlich mit Anfang 20 dann wieder komplett in die Leichtathletik gekommen. Und ab da bin ich eigentlich Trainer und das ist jetzt mehr als 25 Jahre her. Und seitdem bin ich eigentlich in diesem Bereich. Habe dann später als Lehrer am Sportgymnasium sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Und bin am Vormittag der Sportlehrer und am Nachmittag der Trainer der mehr oder weniger gleichen Athleten. Ja, das ist so diese Geschichte, dieser Weg, den ich da gegangen bin in der Leichtathletik.
Ja, absolut klasse. Das ist ja, was uns auch oder was mich auf jeden Fall interessiert und fasziniert, immer die Geschichte, die dahinter steht. Also ähnlich kann ich ja nur berichten, haben wir unheimlich viele Parallelen. Ich wollte auch mal Olympiasieger 100 Meter werden. Ja, talentmäßig reichte es nicht so. Und ich bin relativ früh Trainer geworden und habe mich da auch reinfuchsen müssen. Und das ist so das Interessante. Ich glaube, da kann man auch viel von lernen. Aus welcher, ich sag mal, Umgebung kommt man? Aus welcher Ausgangsposition kommt man? Und wirklich spannend. Nochmal zum Zehnkampf kann ich ja sagen, schöne Grüße an Frank Busemann, der hoffentlich auch immer hier reinhört, ne, so nach dem Motto, dann bin ich zum Mehrkampf gekommen. Ja, okay. Ja, super spannend. Und ich glaube, wir haben uns damals auch, wo wir uns schon gesehen haben, aber noch nicht so bewusst waren, auch auf manchen Wettkämpfen gesehen, weil du hattest auch den Malte trainiert damals. Richtig. Ich glaube, der kommt ja aus dem Kurzsprint. Ich denke mal, der war über 60 Meter und 200 Meter und dann hinterher zu den 400 Meter ist er gegangen.
Genau. Ja, Malte Steinberg war 7 Jahre hier, kommt eigentlich aus Hamburg, ist diesen weiten Weg 7 Jahre lang jede Woche gefahren. War richtig stolz auf seine Entwicklung, kam aus dem Kurzsprint und im letzten Jahr dann Teil der U23 Nationalstaffel bei der Europameisterschaft.
Toll.
Und ja, das war dann so ein Zwei-Jahres-Plan, den haben wir auch gut umgesetzt. Er ist jetzt wieder nach Hamburg zurückgekehrt und verfolgt seine berufliche Laufbahn ein bisschen mehr. Aber das ist alles sauber abgelaufen, ganz toll, ein ganz toller Junge, ganz tolle Familie. Genau, da in dem Sinne haben wir uns dann schon die ersten Male sind wir uns da begegnet, genau.
Ja, genau, toll. Und so schließt sich dann der Kreis. Aber wie sieht deine aktuelle Trainingsgruppe aus? Wie groß ist sie oder wie stellst du die zusammen? Hast du auch, da du ja natürlich in der Schule tätig bist, manche machen das so, dass sie Jüngere haben, die zum anderen Zeitpunkt trainieren? Oder wie ist da die Konstellation?
Ja, also es ist so, dass wir hier in Jena trotzdem ein relativ kleiner Stützpunkt sind. Wir sind ja, das weiß jeder, sehr Speerwurf-affin. Wir haben die Olympiasiegerin im Speerwerfen, Petra Felke, als Trainerin noch da. Die ist kurz vor dem Ruhestand. Und wir haben den Olympiasieger Thomas Röhler hier, war mein Schüler gewesen vor vielen Jahren. Ja, und daneben haben wir keine hauptamtlichen Trainer, sondern nur Ehrenamtliche, die vorrangig im Verein arbeiten. Das bedeutet, Rico Mai hat den Rest der Athleten, die eigentlich ab Klasse 11 hier sind, habe ich, also ab dem Alter U18, Übergang U20. Und das bedeutet, dass ich 7 oder 8 verschiedene, ich muss es nochmal nachzählen, 7 oder 8 verschiedene Disziplinen betreue. Also ich habe Hochspringer, ich habe Weitspringer, ich habe Dreispringerinnen, ich habe Kurzhürde, Langhürde und ich habe auch Kurzsprint und Langsprint. Ja, und das ist natürlich eine sehr aufwendige Sache. Ich stehe viele Stunden am Nachmittag noch mit im auf dem Platz oder in der Halle, aber kann halt durch den Sportlehrerposten die Leute, die noch in der Schule sind, auch am Vormittag, in dem Vormittagstraining, was an so einem Sportgymnasium halt möglich ist, betreuen. Und am Nachmittag wird es in Schichten, läuft das nur in Schichten, da kann nicht jeder gleichzeitig trainieren. Und viel in der Freizeit und am Wochenende und in den Ferien. Wir waren jetzt wieder im Trainingslager, das läuft halt dann meistens nur in den Ferien ab. Und ja, und das ist natürlich sehr aufwendig. Und die Nachwuchsbundestrainer-Geschichte läuft ja auch noch mit, ich will nicht sagen nebenbei, aber das versuche ich zu verbinden. Ja, ist recht aufwendig. Ich habe eine unglaublich tolerante Frau, die das so gemacht. Und ich habe 4 Kinder.
Oh.
Das ist also gar nicht so einfach alles. Und ich sehe meine Athleten manchmal häufiger als meine Kinder selbst. Aber ja, die haben mich alle so kennengelernt, die haben mich alle so dann wachsen sehen. Und deswegen komme ich da ganz gut klar. Und rein trainingsmäßig versuche ich, wie gesagt, immer sehr stark. Planung steht für mich ganz, ganz vorn. Weil ich gerade auch, was die Schnelligkeitssachen angeht, müssen die auch sehr, sehr gut geplant sein von der Aufeinanderfolge, von der Abstimmung mit dem Krafttraining und so weiter. Ja, und da sitze ich dann an einem Sonntag schon manchmal so 3, 3,5 Stunden für diese 15 Athleten, um die Planung der kommenden Woche durchzuführen. Und es sind ja auch schon einige Dinge in den letzten Jahren ganz gut gelaufen. Also das bestätigt mich eigentlich, dass ich da auf einem ganz, ganz guten Weg bin. Und die Strukturen hier in Jena mit dem Sportgymnasium, mit dem Thüringer Leichtathletikverband sind natürlich gut, sage ich mal, und mit der Möglichkeit, vormittags zu trainieren und am Nachmittag auch. Wir haben eine Leichtathletikhalle und so weiter. Also das sind Bedingungen, da kann ich ganz gut mit umgehen und arbeiten.
Ja, aber trotzdem Hut ab. Und das sage ich auch immer, wir brechen eine Lanze für die ganzen Coaches hier, was nebenbei noch so alles zu tun ist mit Planung etc. Nichtsdestotrotz, du warst ja auch mal im Artikel, der über dich auch geschrieben wurde, Trainer, Dasein, die schönste Nebensache der Welt, so nach dem Motto, wenn es denn, oder viele, ich sag mal sehr, sehr viele machen das ja auch irgendwo nebenbei, wie bei dir, oder ehrenamtlich, noch neben einem ganz anderen Job. Ja. Und da kommt natürlich schon einiges zusammen. Nichtsdestotrotz, Ja, wenn man gerade, und da sind wir natürlich auch, ist das Fundament jetzt hier, wie können wir uns austauschen, wie können wir vielleicht dieses voneinander lernen, sodass die Tätigkeit dann auch, ich sag mal, besser von der Hand geht, weil einige Erfahrene wissen schon, wie kann ich was machen, wie sieht's aus, wie sieht es in der Planung aus, ich sag mal, so ein bisschen so Work-Life-Balance, auch als Trainer sollte oder Trainerin sollte man das beachten und deswegen Hut ab, was du da alles machst, also das ist schon klasse. Der Punkt ist natürlich, wir sind heute im Speed-Bereich und deswegen sind wir interessiert und wir haben ja schon in Folgen mal gesagt, okay, wir müssten mal hier Hürden, ich habe das mal umschrieben, mit Hindernisse mit reinbringen. Du hast es gerade gesagt, du bist eigentlich in allen Bereichen so tätig, aber nichtsdestotrotz, da du ja Nachwuchstrainer bist, machst du dir Gedanken über Konzepte im Hürdenbereich. Hattest du da eine besondere Affinität? Ich glaube, der Volker Beck hat dich damals angesprochen.
Ja, also wie gesagt, ich hatte selbst schon, dass der Hürdensprint beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Ich hatte auch im Nachwuchsbundeskader immer wieder auch Leute drin und bei deutschen Meisterschaften Teilnehmer und so weiter. Aber Volker Beck hat mich damals angesprochen, weil einfach den DLV und ganz besonders Volker Beck bei der Besetzung der Stelle des Nachwuchsbundestrainers interessiert hat, dass wir uns vielleicht da breiter aufstellen im Training der Hürdensprinter und mal neue Wege gehen, andere Aspekte. Und da ich ja auch, wie gesagt, im Sprung und auch so in dieser allgemeinen Athletik kannte er mich, wie gesagt, und hatte auch im Langhürdenbereich, wo es dann eher um Schnelligkeitsausdauer geht und so weiter, ein paar Erfahrungen gesammelt. Ja, und da sprach er mich an und da habe ich kurz überlegt und das ist jetzt schon, das war in der Corona-Zeit 2020, das ist also jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Ja, und seitdem bin ich das dann geworden und habe da versucht, wie gesagt, also die große Sache, die ich im Vordergrund sehe bei sowas, ist Kommunikation. Mhm. Die Vorstellung, die ich vom Hürdensprint habe, zu kommunizieren und mir Partner zu suchen. Und wir sind ja nicht besonders erfolgreich im Hürdensprint in Deutschland, sowohl im Nachwuchs als auch im Erwachsenenbereich. Es gibt immer mal den ein oder anderen Lichtblick, sowohl im Nachwuchs als auch im Erwachsenenbereich, aber eher dann häufiger in den weiblichen Bereich. Ja, und es gibt so ein paar Baustellen, die wir im männlichen Bereich angehen müssen, wo wir noch stärker Konzepte erarbeiten müssen, wo wir noch mehr Leute mitnehmen müssen. Das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ich arbeite habe mir so eine Basis geschaffen an Trainern und an Athleten. Und wenn man sieht, jetzt so die ersten, wie Manuel Mordi zum Beispiel oder ein Gregor Minou, die sind durch meine Kader gegangen jetzt in den letzten Jahren. Und deswegen, wie gesagt, sind das so Sachen, die wir, und ich habe einen guten Draht zu Tim Eickermann zum Beispiel und so, nicht so weit weg von euch.
Genau.
Da in Dortmund. Und Stefan Volzer zum Beispiel und auch zu deren Trainern. Das ist eigentlich so der Weg, den wir gehen wollen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Und natürlich gibt es immer Nuancen, die unterschiedlich sind. Aber der Speed-Bereich ist halt gerade auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen freue ich mich auch, dass ich eingeladen wurde und da vielleicht mal so meine Ideen dazu sagen kann und darstellen kann. Weil es halt, glaube ich, ist eine große Baustelle für Hürdensprinter, dass sie, ich sage es einfach mal so, in der reinen Geschwindigkeit zu langsam sind. Und wir haben ja mehrere Aspekte der Geschwindigkeit. Der 100-Meter-Sprinter, der sitzt im Startblock und rennt los und versucht, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Ja, im Hürdensprint sind es viel mehr Aspekte, wo man Schnelligkeit braucht und die man natürlich auch dementsprechend üben muss. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Ja, deswegen sind es so Ansätze, die mir so vorschweben, die wir dann noch viel stärker in die Vereine bringen müssen und ins Training bringen müssen.
Absolut, und du sprachst es an, also herzlich gern und wir freuen uns natürlich, Stichwort Speed Summit, dass dort natürlich durch deine Expertise das auch mal dargestellt werden kann. Und ich denke auch, dass du hast es angesprochen, wie wichtig das ist. Deswegen nochmal ein Appell. Der Austausch untereinander, die Trainer sind ja gar nicht so bestrebt, so viel Theorie auch mitzubekommen, sondern das, was dort im Vordergrund unter anderem steht, sind Workshops. Das heißt, die wollen sehen, wie ist es denn? Wie kann ich mich da einfühlen? Wie kann ich denn auch mal meine Athletin oder Athletin nicht mitnehmen, dort was machen? Und da habe ich auch schon gesehen, dass du mehrere Fortbildungen gemacht hast und da auch eine große Expertise mit reinbringst. Deswegen, klasse, freuen wir uns schon.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Weil gerade auch diese unterschiedlichen Aspekte, die wir haben im Hürdensprint, anders als im Flachsprint. Natürlich haben wir dort eine Startaktion, wir haben eine Beschleunigung, eine Maximalgeschwindigkeit und so weiter, aber beim Hürdensprint ist es halt auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, also deswegen, da sind so viele Dinge zu beachten und ich muss eben auch mit hürdenaffinen Sprinterinnen und Sprintern, muss ich halt auch wirklich an Geschwindigkeiten arbeiten, die nicht immer nur mit Hürdenlauf zu tun haben. Mhm. Ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Es gibt dann Coaches, die sich dem Hürdenlauf verschreiben und dann so ein bisschen die Flachsprintgeschwindigkeit in den verschiedenen Phasen des Laufes hinten runterfallen. Ne? Und das müssen wir mal rüberbringen irgendwo an einer bestimmten Stelle. Ich habe das ja auch schon getan oder versucht. Und auch nach einem anderen Podcast, in dem ich eingeladen war, haben sich dann Trainer gemeldet bei mir und haben sich erkundigt und sind in mir in Austausch gegangen. Also wenn wir sowas machen, und da ist Speed Summit auf jeden Fall eine Möglichkeit, ich habe mir den Termin schon ganz fest eingetragen in meinen Kalender und bin definitiv dabei, ob als Gast oder als Referent, wie auch immer, das ist dann völlig egal. Aber dieser Austausch, den pflege ich sehr gerne, und Kommunikation schreibe ich ganz groß in meiner Tätigkeit auch als Nachwuchsbundestrainer, und es ist einfach wichtig, dass wir da, wir sind dann trotzdem eine kleine Bubble im Hürdensprint, kann man halt so sagen, ne?
Ja.
Aber dass wir diese Bubble vielleicht ein bisschen ausbauen und das Wissen teilen und ja, da ein bisschen mehr Bewegung reinbringen.
Absolut, nee, da freuen wir uns schon. Also diese Expertise im Hürdensprint ist natürlich auch wichtig als Zubringerleistung. Und da kann man natürlich auch vielfach, es geht einmal die Entwicklung, aber für die Coaches, die jetzt zuhören, aktuell mal ein Einstieg, wie sieht so eine exemplarische Woche, sag ich mal, wir sind jetzt so im April, Mai aus, wie gestaltest du das für den Hürdensprint?
Ja, also wie gesagt, ich sehe erstmal oder möchte voranschieben erstmal so die Philosophie so ein bisschen, wie man rangehen sollte. Ne? Wir haben eigentlich im Endeffekt 5 Bereiche, wo wir Geschwindigkeiten brauchen. Ja, also das ist die Startaktion selbst. Ja, die ist ähnlich wie bis zum 4. Schritt. Ist es ungefähr das gleiche wie der Tiefstart auch bei den Flachsprintern. Dann haben wir aber die Beschleunigung zur ersten Hürde, die aber ein Zwangssprint ist. Also wir müssen eine bestimmte Schrittlänge haben, aber sie muss halt schnell sein. Das ist die zweite Sache. Ja? Also eine zyklische Bewegung. Dann haben wir die Hürdenüberquerung. Das ist eine azyklische Bewegung, die aber auch schnell vonstatten gehen muss. Ja? Dann haben wir den Zwischenhürdensprint, der limitiert ist in seiner Schrittlänge. Das ist wieder ein zyklischer Teil, aber der ist ganz stark abhängig davon, welche Maximalgeschwindigkeit hat der Athlet oder die Athletin. Und dann haben wir hinten raus nochmal die Zielannahme mit einem zyklischen Teil. Und diese 5 Bereiche, die müssen wir ja irgendwo abdecken auf jeden Fall, und die müssen auch entwickelt werden.
Ja.
Ja, und das sollte sich jeder Trainer, der sich mit Hürdensprint beschäftigt, sicherlich bis zur U14 haben wir so eine Ganzheitsmethode, wo wir versuchen, Hürden zu überlaufen. Aber wir stellen immer wieder fest, oder ich stelle immer wieder fest, dass in vielen Vereinen in Deutschland werden die Hürden auf Wettkampfabstand und Wettkampfhöhe gestellt. Und dann wird drüber gelaufen. Mhm. Das ist Hürdentraining. Mhm. Dann, ne? Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Ja. Sondern wir müssen flache Hürden und wir müssen enge Abstände laufen. Das ist das Credo prinzipiell, enge Hürden und flache Hürden. Und diese Geschwindigkeitsbereiche, die müssen sich auch in der Wochenstruktur wiederfinden. Ja? Das heißt, wir müssen Beschleunigungen trainieren. Das kann auch ohne Hürden sein. Ja? Wir müssen erstmal überhaupt beschleunigen können. Mhm. Natürlich müssen wir es dann in die Strichstruktur bringen. Aber alles, was ich im U16, U18 Bereich mache, und das ist ja nun mein Bereich, U16, U18, U20, dort muss ich erstmal schnelle Sprinter entwickeln. Und nicht selten haben wir ja im U16-Bereich Sprinter oder Sprinterinnen, die sowohl flach als auch im Hürdensprint gut sind. Ne? Der vorhin angesprochene Malte Stangenberg war mit 15 Jahren deutscher Vizemeister im 80 Meter Hürdensprint und 100 Meter Lauf.
Wow, ja.
In einer Veranstaltung. Er war nebenbei noch deutscher Blockmehrkampfmeister und Blockwurf. Also da sieht man schon mal so ein bisschen diese Vielseitigkeit. Aber und mir geht das dann ein bisschen verloren in Deutschland. Ab der U18 wird sich dann halt recht stark entweder gar nicht mehr mit Hürden beschäftigt oder man beschäftigt sich sehr stark mit Hürden und lässt die Flachsprintgeschwindigkeit relativ stark raus. Und das ist einfach schade. Ich würde in der Wochenstruktur immer wieder so vorgehen, dass ich bis in den U20-Bereich sowohl Flachsprint als auch den Hürdensprint trainiere. Und das kann auch in einer Trainingseinheit zusammen sein. Das muss auch nicht getrennt sein. Ja. Wenn ich ein paar schnelle Sprints vorschalte zum Hürdensprint, natürlich nicht bis zur Ermüdung mit entsprechender Pause, dann kann das nur gut sein. Dann kann das nur gut sein, ja. So, und natürlich ist dazwischen Hürdensprint eine wichtige Geschichte. Ja, aber ich muss erstmal schnelle Leute entwickeln, die über Frequenzübungen, die auch ein Flachsprinter macht, ja, also sich eigentlich da sehr stark orientieren. Ne? Im Erwachsenenbereich, Beispiel Grant Holloway, der macht dann kaum noch, weil er die Strichstruktur so hat, wie er sie hat, und der macht dann kaum noch irgendwelche Flachsprints. Der lässt drei Hürden weg und läuft dann eben die dritte und dann wieder die siebte Hürde und macht dazwischen drin seine Geschwindigkeiten. Ja, so. Oder mit verlängerten Abständen. Aber wie gesagt, da möchte ich immer wieder Lanze brechen, dass wir, und das ist ja ein Speed-Podcast, dass wir also auch die Hürdensprint-Trainer sich immer wieder hinterfragen, sollten wir vielleicht doch nicht den ein oder anderen Flachsprint noch weiter mit einschieben, um meine Hürdensprinter noch schneller zu machen. Ja? Mhm. Aktuell sind viele Hürdensprinter, selbst im Bundeskader, noch zu langsam in der Flachsprintgeschwindigkeit, also zu guter Leistung für den Hürdensprint.
Absolut, wenn wir da reingehen, unabhängig jetzt davon, auf die Jugend wollte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber so eine Ausgangsleistung für wirklich Weltklasse 110 Meter Hürdenleistung, da ist es 10,40, 10,30, klar sind manche auch sehr, sehr viel schneller, aber ich denke mal, das ist so ein Bereich, der machbar ist, um wirklich dann, wo wir ja auch mal waren, jetzt für Deutschland jetzt hier mal und wo andere Länder, Schweiz zum Beispiel, das auch wieder darstellen, da kannst du Weltklasseleistungen auch bringen. Und ich denke mal, das ist so eine sehr, sehr gute Zielrichtung auch.
Auf jeden Fall. Also im Männerbereich, und wenn man das mal als Ziel sich nimmt für einen U18, U20-Athleten, dass der im Männerbereich in Richtung 10,40 läuft, Beispiel Erik Balnuweit, mein Schüler gewesen hier an der Schule in Jena, später dann nach Leipzig gewechselt, vielfacher deutscher Meister, der eine 10,48 Bestleistung hat. Das ist eine absolute Basis. Mhm. Ja, und dann kann man halt auch 13,40 oder erstmal 13,50, wären wir manchmal schon froh, 13,50, 13,40 über die Hürden laufen. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es Beispiele, wie du sagst, die laufen Richtung 10,0. Aber das sind Ausnahmen. Oder wie Grant Holloway, der jetzt gerade in der 4x100-Meter-Staffel gestartet ist. Ja, also das machen die nicht, wenn er nicht schnell genug ist. Die haben genügend Material, glaube ich. Aber wir müssen solche Dinge, dass ein U20-Athlet 10,70, 10,65 laufen muss als Hürdensprinter, wenn er auch über die Hürden schnell sein will. Ja, und das limitiert uns. Das limitiert uns, wenn wir nicht schnell genug in der Flachsprintgeschwindigkeit sind. Das muss man halt entwickeln. Und das entwickeln wir nicht durch Hürdensprint. Das entwickeln wir durch viele andere Komponenten, die das Sprinten, die den Flachsprinter von sich aus kennen.
Ne? Ja, absolut. Also wenn ich noch mal Grant Holloway, wenn man da mal ein paar Videos sieht, wie er gegen Noah Lyles sprintet am Start, dann ist er über Hürden am Start sogar schneller. Jedenfalls sieht es so aus als Noah Lyles. Also das ist schon technisch gesehen und Hürdenstart zur ersten Hürde ist ja auch größer. Das ist schon herausragend und das ist wirklich, wo wir sagen, natürlich ist das absolute Weltspitze, aber jetzt gehen wir wieder zu dem Nachwuchsbereich, so, wenn man das mal so sieht, ja, ich selbst kenne das natürlich, wo man sagt, oh, wenn man gute Flachsprinter, Kurzsprinter hat, dann ist es erstmal so, ja, die haben eine gewisse Technik gelernt, aber dann glaube ich, viele sagen, oh, bilde ich das weiter aus oder sei ich unter Verletzungspunkten und so weiter, was völlig irrelevant dann ist, lasse ich sie nur beim Kurzsprint, so nach dem Motto, weil dann auch die Kapazität fehlt und. Und ich möchte ja auch mit dir jetzt hier eine Lanze brechen, dass man das weiter fortführt, weil das bringt dich ja natürlich auch so denke ich, im Kurzsprint weiter und wir kriegen viel mehr Talente, die tatsächlich in den Hürdenbereich dann Fuß fassen können. Das ist ja, so sehe ich den Ansatz.
Absolut, absolut. Und als Trainer einfach sich bewusst zu sein, dass ich dem Sportler auch noch in die U18, U20 hinein Möglichkeiten lasse, sich zu entwickeln. Ja? Mhm. So, und if you don't use it, you lose it. Ja, also das ist immer wieder, das ist es ja immer wieder. Ne? Wenn ich aufhöre, bestimmte Disziplinen zu machen, dann limitiere ich den Sportler auf eine bestimmte Disziplin. Und ich muss in der U18, vielleicht sogar auch in der U20, muss ich mich nicht auf eine Disziplin konzentrieren. Mhm. Das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Ja? Die Ergebnisse zeigen häufig, dass wir sehr gut sind im U20-Bereich, in vielen Disziplinen in der deutschen Leichtathletik. Und dann geht es kaum weiter. Also das ist für mich ein Grund, dass wir noch ich rede nicht von 5 Disziplinen, aber ich rede noch von einer zweiten Disziplin und einer verwandten Disziplin. Ja? Mhm. Dreispringer oder Weitspringer machen auch Weit- und Dreisprung. Ja? Mhm. Warum machen wir nicht? Ich sehe irgendwie ab der Altersklasse 18, sehe ich bei den Jungs manche nicht mehr in besten Listen der über 100 Meter. Mhm. Ja? Warum nicht? Warum werden dort nicht Wettkämpfe gemacht als Motivation und und Wettkämpfe zur Leistungsausprägung von Geschwindigkeiten? Ja? Da mache ich doch nichts kaputt. Mhm. Da mache ich im Gegenteil. Ich motiviere die Leute und wir haben immer wieder gerade auch Jungs, die nicht so gut gewachsen sind, dann weiter nach der U18. Für die ist natürlich eine 91 Zentimeter Hürde gut. Da können die gut rennen, aber das wird bei 99 wird schon kritisch. Okay, und die gehen dann halt in Richtung Flachsprint. Mhm. Ja, so. Da haben wir genügend Beispiele, die im Jugendbereich noch Hürde gesprintet sind. Also wenn ich an den Julian Reuss denke, ja, der im Hürdensprint bis in die U18 rein richtig gut war. Gerade den Dreisprung gemacht hat und so weiter. Mhm. Also Dinge offen gelassen hat für sich selbst. Ja, das sind, denke ich, Dinge. Und es sind, wie du sagtest schon, das ist ja auch zuträglich. Mhm. Es ist ja auch, sind ja auch Transfereffekte, ne? die wir hier entwickeln. Und warum soll man das nicht nutzen? Und gerade was die Sprintgeschwindigkeit, die Flachsprintgeschwindigkeit angeht, die müssen wir entwickeln, unbedingt. Natürlich, bei den Jungs, irgendwann ist die Hürdenhöhe das ist ein absolut limitierender Faktor, aber auch das ist eine Übungssache. Wenn ich sehr zeitig beginne, auch höhere Hürden zu laufen, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt, wenn wir da anfangen, wenn wir relativ zeitig anfangen, immer auch eine höhere Hürde zu laufen, dann ist es, wenn ich natürlich in die Männeraltersklasse wechsle und erst dann anfange, 1,6 Meter Hürden zu laufen, ist das zu spät. Mhm. Ja? Und wenn ich dann natürlich noch geschwindigkeitsmäßig limitiert bin, dann habe ich keine Chance mehr. Und da haben wir genügend Beispiele gehabt in den letzten Jahren und da müssen wir noch konsequenter sein und müssen die Coaches da hingehen schulen und die Coaches müssen überzeugt werden, und müssen sich selbst hinterfragen, wo können wir hier noch was anders machen, wo können wir Dinge angehen, die vielleicht bisher so nicht gemacht wurden. Ne? Das auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Du hast es erwähnt. Also der andere Podcast, der Mein Athlet, Benjamin Brömme, nur empfehlenswert, auch da mal die Empfehlung dort reinzuhören. Werden wir auch nochmal hier verlinken, wo ihr schon ziemlich viele Themen angesprochen habt. Deswegen herzliche Grüße, Benny. Du hattest dort auch gesagt, so die Entwicklung in den anderen Ländern, ja, geschweige denn, USA hat ein ganz anderes Profil, Ausbildungsprofil, College-System und eine Unmenge an, ich sag mal, Sportlern, die da und Sportlerinnen, die danach kommen. Aber in der Zeit, wo du jetzt Bundestrainer bist, warst, hat sich etwas herauskristallisiert, wo man sagt, wie ist die Philosophie jetzt von dem Jugendalter bis zu den Männern, vielleicht geteilt, Männer, Frauen, wie sollte man dort vorgehen?
Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet, dass, wie gesagt, bis in die U20 hinein das reine Sprinten auf jeden Fall eine Rolle spielt. Für mich ist es auch so, dass so eine Hürdenüberquerung ist ein Sprung. Mhm. Ja, das sind ja 3 Meter, die da zu überwinden sind. Und wenn ich springen will, brauche ich Sprungkraft. Ja, auch das, glaube ich, muss noch mehr wieder mit trainiert werden in dem Bereich, dass wir also die Sprungkraft weiterentwickeln. Und es gibt ja genügend wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, eine verbesserte Sprungkraft bringt im Endeffekt auch eine verbesserte Schnelligkeit. Ja, gerade auch im Spielsport wird das viel genutzt. Und dieser Bereich, wie gesagt, ich glaube, dass wir vieles können und dass wir auch die technischen Voraussetzungen kennen, die notwendig sind. Ja, wir haben so kleine Nester immer, die sich dann auch viel mit Hürden beschäftigen, ja, immer wieder. Und es sind so Sachen wie Berlin oder Leverkusen oder Hamburg. So ein paar Nester haben wir in Deutschland, in Stuttgart noch dazu und Frankfurt manchmal noch. Aber das ist natürlich nicht so, gesprintet wird überall. Mhm. Ja? So. Mir geht es auch viel zu spät los eigentlich mit dem Hürdensprint. Was den Wettkampf angeht, ja, das Wettkampfsystem in Deutschland ist so, dass ich wenn ich beginne mit 5, 6, 7 Jahren, da kann ich sprinten, da mache ich Weitsprung, da mache ich Ballwerfen. Mhm. Ja, so. Die Hürde steht nur in Ostdeutschland für 10- und 11-Jährige auf 60 Zentimeter. Ansonsten hat es die Kinderleichtathletik so ein bisschen mit drin, aber viele trauen sich da gar nicht ran oder Verletzungssachen und so weiter. Und nur in Ostdeutschland, in den alten den neuen Bundesländern, wo das aus der DDR herausgewachsen ist, gibt es die 60-Zentimeter-Hürde. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja. Und das wissen viele Trainer in anderen westdeutschen Bundesländern gar nicht, dass das gibt im Osten. Ja, so. Genau. Aber das würde ich mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich konsequente Wettkämpfe ab der Altersklasse 10, 11, also U12, dass da Hürden überlaufen werden. Und das ist immer nur so eine Option in der Kinderleichtathletik, die mir aber noch viel zu wenig genutzt wird. So, und dann steht halt in vielen Bundesländern in Deutschland, steht so ein Kind mit 12 Jahren das erste Mal von einer 76-Zentimeter-Hürde.
Genau.
Fällt vielleicht nochmal hin, weil es hängen geblieben ist und läuft nie wieder über eine Hürde.
Genau.
Ja, und dieses Heranführen, da bin ich dran und da habe ich mit einigen Bundesländern jetzt schon auch Fortbildungen gemacht und will noch mehr tun, dass wir da mehr im Kinderbereich machen. Rhythmisches Überlaufen von kleinen Hindernissen.
Ja.
Ja, du hast vorhin Busemann angesprochen. Vater Busemann war immer ganz sehr gegen Bananenkisten. Ich bin dafür, dass wir das machen und diese praktisch überlaufen, weil es einfach auch eine gefahrlose Sache ist. Ja. Aber das sind so Philosophie-Sachen, die wir in Deutschland, wenn wir das wollen.
Ja. Ja.
Wir sind gerade auch dabei in Deutschland, ich glaube, ich gehe gerade von deiner Frage völlig weg, aber bitte entschuldige.
Nein, kein Problem.
Aber wir haben zum Beispiel jetzt vor, nochmal das Wettkampfsystem zu überdenken.
Ah, okay.
Ja, welche Hürdenhöhe, welche Länge. Ja, die Schweizer machen es anders als wir, die Franzosen machen es anders als wir. Ich beschäftige mich viel damit, wie es so aussieht. In Großbritannien hat man andere Altersklassen, da gibt es eine U15 und U17. In amerikanischen Highschools ist es auch nochmal anders angelegt. Da ist Wahnsinn, da läuft man den Männer- oder Frauenabstand ab der Altersklasse 12 und läuft halt Viererrhythmus, ne, mit einer flacheren Hürde. Ja. Aber wir sind gerade dran, da vielleicht ein bisschen was zu erarbeiten, müssen das mit der WO, der Wettkampforganisation des DLV, steht dort im Austausch mit Elke Bartschat, der Nachwuchscheftrainerin, dass wir da vielleicht in Zukunft nochmal das Wettkampfsystem überarbeiten, ab der Altersklasse U14 und U16 und dort nochmal schauen, wie können wir vielleicht auch auf Wettkampfebene den Hürdensprint gerade im männlichen Bereich noch attraktiver gestalten, noch mehr zielführender gestalten. Das heißt für mich vielleicht auch eine Veränderung der Hürdenhöhe oder auch des Abstandes beziehungsweise der Länge des Laufes. Ja, immer wieder die Frage, wir haben ganz viele Jungs, die über 80 Meter Hürden mit 7 Hürden und 84 Zentimetern richtig gut sind in der Altersklasse 15. Und es wird immer weniger in der Altersklasse 18 und U20. Und das, da müssen wir irgendwie ran. Ne? Und die Schweizer zum Beispiel machen es anders. Da sind wir dran. Die Franzosen machen es anders. Und da wollen wir mal sehen, ob wir vielleicht so in Zukunft da auch nochmal ein paar Veränderungen herbeiführen. Da sind wir in Gesprächen und müssen natürlich immer schauen, was geben die Markierungen her, dass wir nicht völlig die Stadien einfach verändern müssen und so weiter. Das gab es ja schon mal mit den Wechselräumen. Das kennt ihr ja auch.
Ja, genau.
Rote Erde, ne, dann noch zusätzlichen gelben Strich ziehen und so weiter. Alles die Dinge, die müssen wir beachten, aber wir müssen was machen, wir müssen was tun. Ja, wir können nicht so weitermachen. Und in Deutschland ist es so, in der Leichtathletik ist es so, das, was im Wettkampf verlangt wird, das wird trainiert. Ja, Und deswegen hat man ja auch die Kinderleichtathletik eingeführt, zum Beispiel, die mehr oder weniger gut angenommen wird. Aber mit dem Wettkampfsystem steuern wir etwas das Training. Und das, da sind wir dran. Und wie gesagt, da wollen wir ein bisschen nochmal was verändern. Mal sehen, was wir da schaffen können.
Ja, sehr gut. Aus der Perspektive mal Bundestrainer zu hören, was dort geplant ist, ist auch sehr, sehr interessant. Es gibt, ich sehe das immer, es gibt so viele Impulse, wo ich jetzt eingreifen könnte. Der eine Punkt ist jetzt hier Franz Busemann gegen Bananenkisten. Der hört ja bestimmt auch zu, den müssen wir auch mal kriegen hier. Ich kenne ihn ja auch schon ziemlich lange. Und das andere ist natürlich die Kinder. Ich glaube, es ist ein natürlicher Impuls, dass gerade Kinder irgendwo rüber laufen, springen etc. wollen. Und das weiterzubringen, ja, ich kenne das selbst. Natürlich muss man dann Arbeit reinstecken, muss man das ranführen und. Aber da hast du recht, da müssen wir als Trainer, als Coaches auch noch eine Menge mehr machen, dass diese Spaß dabei behalten wird. Und du hast es angedeutet, wie die anderen Länder das machen. Ich denke mal, da kann man eine Menge machen. Auch, du hast es angesprochen, Viererrhythmus, Wechsel, Schwungbein. Also es gibt da eine Menge. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann mal zu verbissen sind. Also dieses typische Beispiel der 110 Meter Sprinter oder Sprinterinnen, die laufen nicht mehr 100 Meter, habe ich auch schon mal gehabt. Dann wollen die nicht 100 Meter laufen, weil sie sich dann vergleichen, ja, und die wollen keine schlechte Zeit akzeptieren. Das aus dem Kopf raus. Es dient einfach da, naja, ich sag mal, sich weiterzuentwickeln. Das ja. denke ich auch, ist eine große, spielt eine Rolle neben den ganzen anderen kleinen Mosaiksteinen. Ja, Rico, meine Güte, es gibt einige Sachen, Frauenhürdensprint, wie sieht denn die Tendenz aus? Frauen ist natürlich eine ganz andere Technik als beim Männersprint, Hürdensprint. Es gab ja mal die Bestrebung, dass die Frauen vielleicht eine höhere Hürde mal bekommen. Wie denkst du darüber?
Ja, also Fakt ist erstmal, dass die Hürdentechnik für den Männerhürdensprint eine ganz andere ist als für den Frauensprint.
Ja.
Durch die 84 Zentimeter im Unterschied zu 1,06 Meter oder ist es natürlich schon gegeben, dass man, dass die auch hier gerade die Flachsprintgeschwindigkeit noch eine größere Rolle spielt als bei den Männern. Ja, also wie gesagt, der Hinweis an alle Trainer oder Coaches, die Mädels über die Hürden trainiert hier ganz besonders auch die Flachsprintgeschwindigkeit, denn die Kausalität ist ja noch viel enger verknüpft, ne, weil man halt nicht so eine hohe Hürde hat. Und sicherlich wäre es eine Variante, die Hürde nochmal höher zu gestalten und da mehr technischen Aspekt reinzubringen. Habe ich mir noch gar nicht so richtig eine Meinung gelegt da, wie gesagt, weiß da gar nicht so richtig, was ich, also bei den vielen Veränderungen, die gerade durch WA passieren, da bin ich gespannt, ob man das auch nochmal auf die Agenda nimmt. Aber so prinzipiell, wie gesagt, ist einfach der Punkt für mich, dass die Trainer erkennen, dass halt ich mit einem Mädchen anders trainieren muss, was die Hürdentechnik angeht, weil halt die Positionen andere sind als bei den Männern, weil halt ein viel höherer Weg zu gehen ist, beziehungsweise auch der Körperschwerpunkt einen ganz anderen Weg geht als bei den Frauen über die Hürde. Die Strecke ist 10 Meter kürzer, die Abstände sind kürzer, die erste Hürde steht anders. Also das ist wirklich andere Sachen, aber die Geschwindigkeit, wie gesagt, die Flachsprintgeschwindigkeit spielt hier eine richtig große Rolle. Aber mit dem Erhöhen mit dem Vergrößern der Hürdenhöhe habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht, muss ich einfach sagen. Es würde, wenn es so wäre, würde es natürlich einen viel größeren technischen Aspekt bringen. Frauen könnten das weiß ich, könnten 91 laufen, das auf jeden Fall. Ja, und das Ding ist halt, muss man immer wieder sehen, in Deutschland, die Mädels ab der Altersklasse 18 laufen schon die Frauenhürde. Mhm. Für die ändert sich halt auch im Übergang von der U20 in den Frauenbereich ändert sich nichts mehr. Mhm. Ja? Ja, aber für die Jungs,
genau.
Für die Jungs ändern sich alle zwei Jahre, ändert sich was.
Ja.
Und es ändert sich halt auch gerade im Übergang U20 zu den Männern nochmal richtig was.
Ja, genau. So.
Und das ist halt der Übergang, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, wenn sie mit der Schule fertig sind oder wenn sie in eine Ausbildung gehen, wo die Kader Unterstützung vielleicht wegfällt oder anders wird und so weiter. Das sind also so eine Sachen. Und deswegen müssen wir dort früher beginnen, was die Hürdenhöhe angeht.
Ja.
Ja, da müssen wir mutiger sein im Coach-Bereich. Und die Sportler machen das mit. Und das haben genügend Leute gezeigt. Und vor vielen Jahren war das ganz normal. Wer sich dafür internationale Sachen qualifizieren wollte, der musste das über die Männerhürde tun. Da sind wir auch wieder dran, wie wir da jetzt vorgehen, auch im Bereich der Nominierungsrichtlinien. Und die Jungs können das. Die können das. Und es gibt ja aus vielen Ländern genügend Beispiele. Die Spanier kriegen es immer wieder gut hin. Die Franzosen kriegen es gut hin. Die Schweizer sind immer wieder ein Thema, ganz klar. Und wir haben in Deutschland auch genügend Leute, die das können. Das ist eine Übungssache. Das ist eine Trainingssache. Ich muss es implementieren in mein Training. Und mit U20 Leuten eben auch schon mal Männerhürde laufen. So kann ich auch mit der U18 Leuten 90 Zentimeter U20 Hürde laufen. Aber das ist eine Sache, die glaube ich, das braucht noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen da dranbleiben und manchmal back to the roots, so ein bisschen, ja, zu dem, was wir schon mal hatten. Wir waren schon mal besser im Hürdensprint, wir hatten schon richtig viele gute im Bereich 13:30, 13:40, 13:50 im Männerbereich und im U20-Bereich, wie gesagt, sind wir gerade dran, haben wir auch ganz gute Leute, die wir zumindest zu den internationalen Meisterschaften bringen wollen.
Absolut, genau, da tut sich ja eine Menge. Und das sieht man ja auch immer. Und das ist jetzt der nächste Schritt, dass man die etabliert oder hinbringt und dann etabliert. Also spannende Zeit, auch die ganzen Themen hier, also sehr, sehr interessant.
Ja.
Wenn du das jetzt siehst, und das Spannende ist ja auch gerade in der Position, wo du jetzt bist, international, man tauscht sich aus, etc. Wenn man durch diese ganzen Gespräche dann natürlich auch immer lernt, so mache ich das ja auch, wenn du so mal zurückblickst, was ist so eine Sache, wo du das früher gemacht hast als Trainer, aber jetzt ganz anders machst, wo du sagst, oh, das habe ich damals gar nicht gewusst, ich mache das jetzt so und so. Hast du da so eine Sache, egal in welchem Bereich?
Fällt mir jetzt spontan zum Beispiel ein, dass so ganz klassisch, auch aus meiner Leichtathletik-Karriere, war es immer so, wir haben uns erwärmt und haben ABC gemacht und haben dann und dann war Steigerungslauf, Ablauf und dann ging alles los.
Ja. Ja.
Ich bin völlig von Steigerungsläufen, bin ich völlig abgegangen.
Ja, okay.
Und, es gibt noch einige Sportler bei mir, die das gerne möchten, aber ich bin dazu gekommen, dass Steigerungsläufe einfach nur Energie rauben.
Mhm.
Ja, so. Und die Frage, warum muss man das tun?
Genau. Ja,
ich denke, dass eine initiale Beschleunigung im lockeren Tempo 2-3 Abläufe mehr bringen als ein Steigerungslauf. Und wir müssen ja in Sprinten immer wieder auch auf Energielevel achten.
Mhm.
Deswegen, also das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die mir einfällt und die ich auch mit anderen Trainern diskutiere, auch mit älteren Trainern diskutiere, die da natürlich nicht ran wollen, auch mit jüngeren Trainern, die aus ihrer eigenen Karriere das mitgebracht haben. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, Steigerungsläufe sind nicht unbedingt notwendig.
Ja, super, super interessant, genau. Ich hatte ja auch mehrere Sachen im Kopf gehabt, aber fällt mir ein. A-Trainer-Ausbildung, unter anderem war der Andreas John dabei, neben David Korell und viele andere auch, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und da war natürlich die Hürden-Session, also der Teil der Hürden, was wir dann mitbekommen sollten. Und irgendeiner sollte vormachen. Und sollte er natürlich dann, Johnny sollte das vormachen und der ist ein paar Mal auf die Stelle gesprungen und ist dann über die Männerhürden rübergelaufen. Da dachte ich, um Gottes Willen. Also manche brauchen eine Stunde, um sich da wirklich auch vom mentalen Punkt her warm zu fühlen, sonst denken sie, da passiert sofort was. Und was ich gelernt habe, gerade im Aufwärmen, das habe ich total verändert, dass man viele, viele andere Sachen auch, du hast es angesprochen, Energieniveaus, ganz anders einsetzen kann. Und nicht mehr die Angst hat, oh, da passiert was, sondern schon technisch orientierter was machen kann. Also sehr, sehr guter Impuls. Danke.
Absolut. Und wie gesagt, da habe ich auch ganz viel aus dem Spielsport, wo ich ja, das hatten wir ja vorhin
genau.
Habe ich ganz viel aus dem Spielsport mitgenommen. Also dort gibt es kein Einlaufen oder drei Runden rennen erstmal oder so. Das gibt's nicht. Genau. Erstmal ist die Zeit dafür nicht da. Und zweitens ist die Notwendigkeit, sind ganz andere Bewegungen vorzuentlasten, vorzubereiten. Ja. Und da sind immer diese Sachen, die damals aus Amerika kamen, als eben, wie gesagt, wir noch hier eine Gymnastik gemacht haben, alle im Kreis und jeder macht eine Übung vor. Dann mit Mark Verstegen, der da Movement Preparation, also das ging nicht mehr um nur Erwärmung, es ging um Bewegungsvorbereitung. Ja. Und wenn man die Erwärmung so sieht, dann ist man auch gut eingestellt auf die kommende Trainingseinheit eindeutig.
Wow, interessant. Also deswegen alle, ich sag mal Speed Summit, allein das ist schon ein Thema, da könnten wir uns noch richtig unterhalten.
Absolut.
Aber du sprachst es an, deswegen, das ist natürlich jetzt hier bei uns Speed Sportart. Viele hören auch aus Mannschaftssportarten zu. Du bist oder hast Erfahrung natürlich in Mannschaftssportarten. Ich habe sogar gesehen, dass du im Schweizer Volleyball-Nationalteam irgendwie erwähnt wirst mit Aufwärmübungen, aber aktuell, und das ist super spannend, bist du im Basketball tätig.
Ja.
Wenn du da das mal erläuterst, das ist wirklich interessant
auch. Ja, also ich bin vor 10 oder 11 Jahren bin ich dazu gekommen, dass davor hatte ich ein bisschen beim Fußball, vor 15 Jahren oder so hatte ich beim Fußball Athletiktraining gemacht, weil ich da angefragt wurde. Da habe ich am Anfang das Athletiktraining Fußball so gemacht wie Leichtathletiktraining. Ja. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Und musste mich so völlig umstellen und habe da auch Bücher gelesen und habe mich dann damit befasst und so weiter. Und ich bin ja jetzt kein Spielsportler und konnte mich also nicht in die Spielsportarten so stark reinversetzen, aber habe dann eine Anfrage aus dem Basketball bekommen und dort wurde ich gefragt und der Trainer damals hier in der Pro A, das ist also die zweite Liga in Deutschland, der fragte mich an, ob er möchte gerne schnell spielen und ob ich mir vorstellen könne, ein extra Speed-Training zu machen, also auch Leichtathletik-lastig, und ob ich mir das vorstellen könnte. Koordination und Geschwindigkeit. Später kam dann noch das Krafttraining mit dazu, weil es ja nun mal zusammengehört. Ja, und dann war ich da 6 oder 7 Jahre, war ich bei Science City Jena in der zweiten Liga. Wir sind sogar in die erste Liga aufgestiegen, haben mehrere Jahre. Das ist, wie gesagt, das hat mir viel Spaß gemacht. Zeitlich, wie gesagt, auch möglich, weil es am Abend stattfindet, immer Basketballtraining, dann meistens am Abend. Da habe ich das, habe ich auch Zeit einigermaßen. Und ja, bin in der Planung drin gewesen, was das Krafttraining angeht. Ja, und habe mich dann da beschäftigt. Und bin jetzt seit einem Jahr wieder dabei, weil dieser Trainer ist wieder da, hier in Jena, und hat mich wieder natürlich gefragt, ob ich dabei bin. Und habe über die letzten Jahre auch in der Jugend hier, Nachwuchsbundesliga und Jugendbundesliga, dort mit ausgeholfen, habe da die Dinge mit begleitet, was die Geschwindigkeitsentwicklung angeht.
Super.
Interessanterweise, wie gesagt, sind wir hier in Jena der einzige Verein, der eigentlich einen Leichtathletiktrainer als Athletiktrainer hat.
Ja.
Also sowohl in erster als auch zweiter Liga. Das sind häufig ehemalige Basketballer oder Leute, die aus dem Krafttrainingsbereich, aus dem Conditioning-Bereich kommen und vielleicht ein paar Erfahrungen mal über ein paar leichtathletische Übungen gesammelt haben. Aber so wie ich jetzt ein reiner Leichtathletiktrainer, der da rein, das gibt es nicht. Und das wollte dieser Coach Björn Harmsen, heißt er, wollte das gerne implementieren. Und wir haben das über Jahre gemacht und es war sehr erfolgreich. Wie gesagt, erste Liga gespielt sogar und gute oder auch Verletzungsprophylaxe viel betrieben dadurch, weil man halt das Ganze gemacht hat. Und ich habe halt nochmal einen ganz anderen Blick auf Geschwindigkeit gekriegt. Das muss ich halt sagen. Während wir in der Leichtathletik, wie gesagt, eigentlich ja nur ein Rennen von A nach B haben, vielleicht mal im Kreis, ja, oder einen Anlauf im Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung, der vielleicht in der Kurve geht, Stabhochsprung, und wir auch bestimmte azyklische Bewegungen haben im Wurfbereich, wo Geschwindigkeit eine Rolle spielt, ist es natürlich im Basketball eine ganz andere Nummer. Im Basketball haben wir den linearen Sprint. Ja, der ist im Schnitt 7 Meter. Während im Fußball 10 Meter im Schnitt ist, ist er im Basketball 7 Meter. Das ist die Länge des Sprints, was der Durchschnitt bringt. Ja, so. Und in dem Bereich müssen wir trainieren. Wir haben aber auch neben diesem linearen Sprint im Basketball die laterale Schnelligkeit, so wie wir sie in vielen Sportarten haben. Das heißt, wir müssen uns in der Seitwärtsbewegung schnell bewegen. Das haben wir vielleicht gar nicht. Ja? Und sich da Übungen auszudenken, Positionen so herauszufinden, und da gibt es ja auch ein paar gute Ansätze, wie verlagere ich da Gewicht und so weiter. Das ist also sehr, sehr interessant für mich und habe mich da über die Jahre gut damit beschäftigt. Wir haben den sogenannten im Englischen, ich weiß gar nicht, wie sowas auf Deutsch heißt, Curve Linear Sprint, also wir rennen geradeaus, aber in der Kurve, ja, um die Zone zum Beispiel, oder im Fußball haben wir das auch, ne? Also dass bestimmte Wege in der Kurve, in einer Kurve verlaufen, aber geradeaus rennen. Und was wir in der Leichtathletik gar nicht haben, Richtungsänderungen.
Ja.
In verschiedensten Winkeln. Ja. 100 Grad, 90 Grad, 75 Grad oder 180 Grad. Ja. Das hat sich, wie gesagt, so bei mir oder hat sich bei mir so entwickelt, dass ich mich damit beschäftigt habe, mit diesen Übungen. Das mache ich wöchentlich ein bis zweimal in Trainingseinheiten. Jetzt wieder in diesem Jahr halt schon wieder seit letztem Jahr wieder etwas mehr. Davor habe ich es bis 2020, von 2013 bis 2020, 6-7 Jahre gemacht. Habe dort ein paar Trainer geschult, hier auch im Verein und auch im Verband in Thüringen. Bin im Austausch mit Coaches, die halt keinen Athletiktrainer haben im Nachwuchsbereich, um da ein paar Sachen rüberzubringen. Natürlich hilft die Leichtathletik, zu wissen, wie man Pausen macht oder wie man beschleunigt und wie man den Kopf hält und was man mit den Armen macht. Das ist ja unser täglich Brot.
Ne? Ja,
aber sowas eben in Basketball mal reinzubringen, das gibt es so sonst in Deutschland, glaube ich, nicht. Möchte ich einfach mal, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Aber da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das so haben. Und stehen in diesem Jahr auch wieder, nachdem wir im letzten Jahr ist die Mannschaft fast abgestiegen, sind jetzt sicher in den Playoffs um den Aufstieg in die erste Bundesliga und vielleicht passiert da noch was, mal sehen. Ja, wie gesagt, mache ich in meiner Freizeit, kriege auch kein Geld dafür und macht mir aber einfach Spaß. Und dieser Ansatz des Teamsports, den versuche ich halt auch so ein bisschen mit in mein Training mit reinzubringen.
Also, ja, klasse.
Was ich unglaublich gelernt habe, dieses Füreinander-Dasein. Und wir Leichtathleten brauchen ja auch jemanden, gegen den wir sprinten. Wenn wir immer nur alleine sprinten, dann werden wir auch nicht besser.
Genau.
Wir brauchen Leute, gegen die wir sprinten, gegen die wir springen, aber gerade im Sprint.
Ja.
Sozusagen. Und diese, dass ich das als Leichtathlet noch mehr, gerade auch als Sprinter, schätzen lerne, dass ich brauche die anderen. Ich brauche die anderen.
Ne? Genau.
Das ist immer so, ich hatte auch in den letzten Jahren immer mindestens einen in der Trainingsgruppe, der so die Truppe so zusammengehalten hat. Im Basketball heißt das Glue Guy, also der den Leim sozusagen bringt und die Mannschaft zusammenhält. So jemanden hatte ich zum Glück immer gehabt, der sich da auch darum gekümmert hat, dass da was zusammen passiert und dass man gemeinsam sich vorwärts bewegt. Aber das sind so Aspekte aus dem Mannschaftssport, die auf jeden Fall wichtig sind, neben der ganzen athletischen Geschichte und dem Schnelligkeitstraining an sich, was ich eben mache. Und ich mache ein reines Schnelligkeitstraining mit den Basketballern. Und es gelingt uns gut. Und es sind auch viele Nachwuchsspieler dabei, die das mit nach draußen tragen und vielleicht den Verein wechseln und dann ein bestimmtes Übungsrepertoire haben. Und das macht mir einfach Spaß.
Ja, klasse, Rico. Deswegen, also das Spiel an sich ist unheimlich wichtig, natürlich auch für die Schnelligkeit. Felix, hast du denn mal Hürden gemacht?
Ja, ich habe mal Hürden gemacht. Einen Wettkampf auch in meiner ganzen Karriere. Nee, das war irgendwie, ich weiß nicht, ist an mir vorbeigegangen. Also ich konnte immer nur geradeaus rennen, eine Kurve war noch drin, das war das Maximum, aber wenn man mir noch irgendwas in den Weg gestellt hätte, also vielleicht von Anfang an, das sind wir wieder beim Thema, vielleicht wenn man früher angefangen hätte mit den Hürden, also nicht vom Sport her, denn Sport mache ich auch schon seit ich jetzt, ich glaube 4, 5 war, aber hätte man vielleicht früher mal mit den Hürden angefangen, hätte es vielleicht was werden können, aber... So.
Also obwohl, dass man es dir man hat es nicht angeboten, ja, Felix?
Oder? Nee, irgendwie, ich weiß nicht, es war gar nicht so auf dem Programm, keine Ahnung, also einfach nicht im Repertoire.
Also ich muss dazu sagen, seine Eltern sind beide Trainer, haupt- und amtlich auch, und die machen das exzellent. Aber es sind natürlich eine andere Trainer
noch dabei. Ich war nie bei meinen Eltern wirklich, also doch, mein Vater hat mal 2 Jahre lang trainiert, da haben wir sogar Hürden gemacht, aber so in der ganzen Entwicklung vorher, weil das war schon in der U16 dann, ich weiß nicht, lag der Fokus bei uns im Verein, vielleicht auch von den Trainern dort irgendwie nie wirklich auf den Hürden, deswegen.
Genau, die Spielsportarten, wir machen ja auch immer eine monatliche, beziehungsweise betrachten es sogar wöchentlich hier, eine Statistik von allen Mannschaftssportarten. Kannst du sagen, wer im Basketball so vielleicht national der schnellste ist? Gibt es da auch so Erhebungen? Macht das der Verband?
Nein. So wie es im Fußball das gibt, ne, dass man da auch auf die Statistiken, also meines Wissens gibt es das nicht. Es gibt ja sehr viele Statistiken im Basketball.
Genau.
Also auch Verhältnisse von dem zu dem und so weiter. Also das ist manchmal richtig verrückt. Aber Geschwindigkeiten eigentlich nicht. Und das ist halt auch in der Ausstattung der Hallen so nicht gegeben, dass man eben diese, wie in den Fußballstadien Ami Pro zum Beispiel, diese Geschwindigkeitsmessgeräte oder Messsoftware, das hat man, im Basketball gibt es das, also zumindest in Deutschland gibt es das nicht, dass man da die Leute über GPS oder über andere Möglichkeiten da die Geschwindigkeiten misst. Also es werden Tests gemacht, in Trainingsbereichen sicherlich in vielen Mannschaften, das wird gemacht. Aber an den Spieltagen werden die Geschwindigkeiten so nicht gemessen.
Ja, wenn du da mal Werte hast, das würde mich mal interessieren, wie schnell die sind, wie die Mannschaft da ist, weil ich habe mal gelesen, LeBron James, der langsamste, also im Durchschnitt, die Amerikaner messen ja alles, im Durchschnitt ist er der langsamste. Der bewegt sich über dem Feld mit 5 bis 6 km/h im Durchschnitt. So, aber wenn er antritt, ist er ja, ich meine, du weißt es besser als ich, soll er einer der schnellsten sein, die sich da auf dem Feld bewegen?
Durchaus möglich, durchaus möglich.
Und da gehört, also gerade im Mannschaftssportart Speed, wir haben ja auch viele Experten hier schon gehabt, es ist unheimlich wichtig, sich da auch mal Gedanken zu machen, aber es ist ein Unterschied zur Leichtathletik. Aber, und deswegen, das ist der Grundsatz hier auch, ich glaube, wir können voneinander sehr, sehr viel lernen, auch von den anderen.
Definitiv.
Hattest du denn mal, mir ist gerade eingefallen jetzt hier NFL, weil auch eine sehr, sehr erfolgreiche Athletin, die damals war ich in Mönchengladbach, da waren mal vor zig Jahren deutsche Meisterschaften.
Eleni Frohmann.
Genau.
Genau, das war meine Athletin, genau.
Super.
Die jetzt in der NFL oder in der IFL, in dem European Football League, da mitmischt. Genau, das war meine Athletin, die mehrfache deutsche Meisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei der U20 WM. Bydgoszcz damals, 4x100,
genau.
In Eugene ein paar Jahre vorher, 2016, hat sie 4x4 Bronze gehabt. Eine sehr gute Athletin und die heute noch sehr gut zu mir steht und mit der ich guten Kontakt habe und die jetzt auch in diese, über Coach Izume, in die Football-Geschichte gegangen ist,
ja.
Und dort das Ganze moderiert und sich da zeigt, bin ich sehr stolz drauf, auf die Eleni, die ist einen guten Weg gegangen.
Ja, klasse. Das ist natürlich auch für uns Coaches immer so die Begleitung, was man aus dem Leistungssport heraus ziehen kann für den beruflichen Weg. Das ist eine unheimliche Basis. Und wie sie ihren Weg jetzt da gemacht hat, klasse. Ist sie früher auch mal Hürden gelaufen? Sie war ja Flachsprinterin auf jeden Fall.
Die ist zumindest bis in der Altersklasse 15 hinein Hürden gelaufen.
Ja.
Und auch nicht schlecht gelaufen, weil da war der Blockwettkampf war noch, wir waren damals Mannschaftsdeutscher Meister mit ihr,
ja.
In der U16. Und oder auch Schülerin A hieß es, glaube ich, damals noch mal. Und da hat sie einen guten Beitrag geleistet. Sie war auch schon immer schnell über 100 Meter, aber sie konnte auch Hürden laufen, auf jeden Fall.
Ja, so, klasse, klasse. Ja. So, also Rico, man sieht, wir haben noch so viele Themen, was auch so brennend natürlich mich auch interessiert. Aber da verweise ich nochmal, vielleicht können wir dich nochmal einladen im Podcast. Aber Speed Summit, 14. September, also super, super gerne. Da werden wir uns nochmal unterhalten, dass wir da uns natürlich auch austauschen. Und für alle Trainer und Trainerinnen ist es unheimlich wichtig. Aber zum Schluss so, jetzt speziell im Hürden. Bereich. Wo sagst du denn jetzt außerhalb von Deutschland, wo tut sich eine Menge? Welche vielleicht international, die nicht so bekannt sind, boah, die machen wirklich gute Arbeit, vielleicht auch kleinere Länder. Hast du da irgendwie so einen Aspiranten?
Ja, also es gibt jetzt nicht das eine Land, aber es gibt halt leider mehrere Länder, die das besser machen als wir. Ne? Also du hast halt in der Schweiz jetzt immer mehr Leute, die ja gut sind. Du hast in Spanien und in Frankreich traditionell immer wieder gute Leute. Wenn ich jetzt auf Europa schaue, in Polen hast du auch immer wieder gute Leute, ja, wo man mehrere eben hat. Ne? Wenn man einen einzelnen Österreicher hat, dann mag das alles gut sein. Aber wenn man ist ja als Trainer eigentlich erst dann so richtig gut, wenn man es wiederholt, ne? Und wenn man es wieder schafft. Ne?
Genau.
Es gibt halt Athleten, die kann der Hausmeister trainieren, die können die schaffen das auch so. Aber wenn ich bewiesen habe als Trainer, dass ich halt über Jahre hinweg immer wieder Athleten in diese Bereiche bringe. Und das, wie gesagt, schaffen die Polen, aus meiner Sicht die Spanier, die Franzosen, sowieso Übersee, USA sowieso, aber das ist ja, kann man nicht vergleichen, das Potenzial, was die dort haben an Athleten. Und dort, wie gesagt, nochmal auf unsere Ausgangssache zu kommen. An Colleges oder Highschools ist es normal, dass einer, der über 110 Meter Hürden gut ist, dass der halt auch in der Staffel läuft. Ja. Oder dass der bei einem Mannschaftswettkampf halt auch 100 Meter sprintet. Mhm. Das ist ganz normal. Das ist, ist doch, ja, und es hat, es schadet ihnen nicht.
Also ja. Auf jeden Fall. Absolut. Also ich denke auch, dass man da viel offener sein sollte und auch, ja, ich sag mal, das Denken nicht so, ah, ich will da nichts anderes mehr haben und wir sind ja jetzt, klar, in einem super wichtigen Jahr mit Olympia-Europameisterschaften in Rom, aber auch international, was dort alles passiert und dann fängt er bei U18 ja schon an, dass das gar nicht mehr betrachtet sein soll, weil alles, was schädlich sein könnte, soll nicht mehr gemacht werden und ich denke mal, dass man ein bisschen offener ist und sagt, ja, lass doch erstmal den Fluss laufen und das nicht alles zu engstirnig sehen, gerade bei den U18ern.
Ja.
Rico, zum Ende, wir sagen ja immer so, wir nähern uns der Ziellinie, der Zielannahme, das sind ja die Hürden, Sprinterinnen und Sprinter prädestiniert, was Besseres gab es gar nicht, da wird ja immer Colin Jackson damals als Vorbild genommen, der sich ja da enorm reinwerfen konnte. Bei den Kurzsprintern, wenn ich sag mal immer, alles was ich so gesehen habe, da wird das meistens die Zielannahme so 2 Meter vorher gemacht und wenn die Ziellinie da ist, ist schon gar nichts mehr vorhanden oder die Geschwindigkeit schon wieder weg. Deswegen sage ich, lasst es. Sprintet durch, hört erst 2 Meter hinter der Linie auf. Das ist für euch erstmal besser. Aber als Annahme jetzt hier, hast du Bücher, hast du irgendwelche vielleicht auch Videos oder sonstiges zu empfehlen, wo du sagst, oh, das ist sehr, sehr interessant, schaut mal da rein, hört mal dazu oder wie die und die, kann auch eine Trainingsgruppe sein, wie die das machen, schaut euch das auf Instagram an, dir natürlich, du bist natürlich da, auch eine Person, aber hast du da eine Empfehlung?
Ich habe einen Buchtipp.
Oh.
Ich habe einen Buchtipp. Buchtipp für die Coaches. Und zwar, der Autor ist Simon Sinek und das Buch heißt Leaders Eat Last. Auf Deutsch heißt das, da muss ich überlegen, gute Chefs essen zuletzt. Ja? Und es ist ein Buch über die Marines in den USA und wie Offiziere dort mit ihren Untergebenen vorgehen. Also sprich, der Coach mit der Trainingsgruppe. Und Leaders Eat Last heißt oder bedeutet deshalb, weil der Autor die Offiziere gefragt hat, mal zusammengefasst, warum seid ihr so erfolgreich und warum wie werdet ihr erfolgreich in einem Kampf? Weil wir als Offiziere zuletzt essen. Und weil die kämpfen müssen, die dürfen als erstes essen. Und da sind sie vorn dran. Und da merken sie, dass wir sie respektieren und dass wir sie als wichtig erachten. Das ist so die Grundidee dieses Buches. Und es werden verschiedene Leute befragt und auch die Marines selber befragt und so weiter. Simon Sinek, Leaders Eat Last, also als auf Deutsch gute Chefs essen zuletzt. Komischer auch Titel auf Deutsch, aber das würde ich empfehlen. Das habe ich schon 2-mal gelesen und das ist so ein tolles Buch, gerade für Trainer, wie sie Trainingsgruppen führen könnten, ein paar Ansätze, wie man umgeht mit ein paar Unstimmigkeiten, wenn man nicht klarkommt miteinander oder untereinander es Probleme gibt und so weiter, finde ich dort eine sehr schöne metaphorische Geschichte. Es ist ja eher bei der Armee, der US Army. Und aber das würde ich so mal als kleinen Tipp.
Ja, Rico, klasse. Tatsächlich super klasse. Das gehört ja auch dazu, nicht nur auf den Sport bezogen, prinzipiell, sondern auch, was da drum ist. Wie führe ich eine Gruppe? Wie sieht's aus? Guter Beitrag. Klasse. Vielen lieben Dank. Und Zielannahme wurde vollzogen. Rico, nochmal von uns, von mir, herzlichen Dank für das Gespräch und nochmal mein Hinweis. Es gibt so viele Themen. Du hast so einen Fundus. Also wir müssen das nochmal machen. Und ich freue mich natürlich Richtung September Speed Summit, dich da auch zu sehen. Aber für heute erstmal, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Euch auch vielen Dank.
Ja, Thomas, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen vorhin.
Per aspera ad astra. Was ein Leitspruch, muss man wirklich sagen. Und ja,
auf jeden Fall,
jeder, du kennst das selbst, Athlet oder Coach oder der überhaupt was aufbaut. Und es ist auch die Devise, man lernt so viel aus dem Sport, aus dem Leistungssport heraus, was hinterher im Beruf wichtig ist. Durchhaltevermögen, Resilienz, unsere anderen Folgen, da habt ihr schon einiges gehört. Ja. Und das ist immer das Spannende, was man gar nicht so weiß, welche Menschen dahinter stehen. Da stehen viele Personen am Rand. Und manchmal ist es auch so, dass die Athleten und Athletinnen gar nicht wissen, was für eine Story dann dahinter steht. Und also Rico, klasse Arbeit, was du dort gemacht hast. Und auch wie du das machst, sehr, sehr gut. Und deswegen.
Auf jeden Fall. Was für eine Bereicherung für den Podcast
auch. Ja. Genau. Du hast es ja auch dann mitgenommen, jetzt hier die Leidenschaft und exzellenter Kommunikator. Kann ich auch nur empfehlen, auf sein Instagram-Feed mal zu schauen. Da sieht man auch so anhand nur der Bilder, wie er mit Leidenschaft dann dabei ist. Mhm. Und das ist die große Frage irgendwann mal. Also solche Personen, solche Menschen, kann jemals irgendwo mal eine KI diese Person ersetzen?
Ich glaube nicht. Wir hatten das schon mal in einem Podcast, ich weiß gar nicht, vor einigen Monaten, haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt, dass dieser große Faktor der Kommunikation, der Empathie vor allem auch, dass das fehlt bei einem Computer bisher. Wer weiß, wie das in Zukunft aussieht, aber ich glaube, dass KI das nicht vollumfänglich ersetzen kann. Nicht eine Person jetzt wie Rico zum Beispiel.
Ja, also das ist sehr, sehr interessant. Auch hier nochmal, ich lese gerade alles überall auf einmal. Ein Buch auch über KI und selbst natürlich auch sehr, sehr viel. Aber diese Kommunikation, diese Empathie, dieses Emotionale dort auch einzubringen. Ja. Also die sehr, sehr gute Trainer müssen einfach auch absolut gute Kommunikation beherrschen in jeglichen Situationen, gerade in Stresssituationen. Und da denke ich, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber vielleicht kann die KI in Planung und so weiter uns unterstützen. Du hast ja auch gehört, der Rico allein sonntags 3 Stunden für die Planung.
Ja.
Und das ist, das sage ich auch immer, Leute, Coaches, Hut ab, was ihr für Arbeit leistet. Das ist nicht nur auf dem Platz stehen.
Ja.
Das ist die Vorbereitung, das ist die Nachbereitung, das ist das.
Alles, was drumherum ist.
Genau, das Dokumentieren, ja, Planung, Schnelligkeit. Gerade Schnelligkeit muss extrem geplant werden und deswegen natürlich auch wieder Feedback. Warum machen wir das auch? Coaches selbst mal hinterfragen. Was kann ich besser machen? Ja. Wie sieht's aus?
Ja, auf jeden Fall.
Also super Ansatzpunkte, wenn man sagt hier auch nochmal, er hat ja darauf hingewiesen, er war 10-Kämpfer, aber er hat sich das erarbeitet. Ja. Er war ja Arbeitsathlet und aus diesem Punkt hat er gelernt, Dinge zu hinterfragen und die er jetzt besser als Coach einsetzen kann.
Auf jeden Fall, genau das.
Also unheimlich interessant, auch Steigerungsläufe pro und contra. Musst du eigentlich Steigerungsläufe machen? Was sagt denn dein Trainer?
Ich weiß nicht, ich sollte mal mit meinem Trainer darüber sprechen.
Genau.
Ja.
Ja, ich sag mal, ich werde es mal überdenken. Die Ansätze sind natürlich sehr, sehr oft, aber manchmal ist es so das Psychische, dass einige gefragt haben, ich muss es machen.
Auf jeden Fall. Aber hast du ja auch gehört bei Rico selber.
Er hat in der
Trainingsgruppe ja auch Leute, die immer noch, oder was ist immer noch, die für die das wichtig ist, dass sie eine Steigerung machen können vorher zum Beispiel.
Ganz genau. Und Stichwort Basketball, er trainiert natürlich auch dort die Basketballmannschaft, hat er auch erwähnt. Und ja, jetzt prompt natürlich auch eine deutsche Mannschaft, hat den Finalsieg im FIBA Europa Cup geholt. Chemnitz, also Basketball tut sich was. Und da habe ich ja auch mal angesprochen, was mal interessant wäre, wer ist der schnellste Basketballer international und in Deutschland?
Wissen wir eigentlich nicht. Wir haben mit Rico ja auch drüber gesprochen, es gibt die Statistiken nicht so wie im Fußball.
Genau.
Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man im Basketball einfach nicht in diese lineare Geschwindigkeit kommt, wie man zum Beispiel im Fußball, im Football, in anderen großen Sportarten hat, wo der Raum auch einfach dafür gegeben ist. Im Basketball ist es dafür eine andere Art der Geschwindigkeit.
Ah, da würden sofort die Experten im Fußball sagen, ja, wir haben es aber geschafft, wir machen das da auch auf kleinsten Raum und wenn hier die internationalen Stars, dann MAP, dann wirst du sofort am Stadion sehen, hier 95 km/h ist er gelaufen, über 10 Meter und weiß ich was dann da alles.
Ja.
Ich denke mal, das ist im Basketball noch nicht so präsent, aber ich glaube, es wird kommen. Auch dort Gegenstöße zum richtigen Zeitpunkt, Antritt, ist, das weiß man ja aber schon.
Ich glaube auch, da ist die Geschwindigkeit, also Schnelligkeit generell auf jeden Fall ein Grundstein
genau,
der Sportart, genau, auf jeden Fall.
Genau, ja. Und jeder, der gut springen kann, haben wir ja auch gehört, ist auch schnell.
Ja.
Also wir werden da mal in die Tiefe gehen und das ist heute auch ein sehr, sehr guter Punkt ist, was wir noch mitnehmen. Es gibt noch so viel zu erzählen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber auch das, was er empfohlen hat, das Buch, das werden wir vernetzen. Nochmal hier, es ist auf Deutsch, ist es auch entschieden, gute Chefs essen zuletzt.
Ja.
Simon Sinek oder Leader Eat Last.
Und das ist ja aktuell tatsächlich.
Genau, und ich habe es auch nochmal rausgeholt. Ich kannte es schon, ich habe es nochmal rausgeholt. Sehr, sehr interessant, weil das ist auch... Jeder muss irgendwo ein Team ja, nicht nur die Sportler, sondern auch drumherum, irgendwo natürlich leiten, irgendwo zusammenfügen, ja, und irgendwo Management führen etc.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig.
Auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, auch übergreifend. Ne? Ich hatte genau diesen Ansatz, der in diesem Buch beschrieben wird, zum Beispiel auch in meinem Studium.
Ja,
tatsächlich.
Sehr gut. Genau.
Modernes Führen, ja, quasi Unternehmensführung, kann man genauso übertragen.
Genau, ich kenne es ja auch ein bisschen und da geht es auf jeden Fall auch nochmal weiter. Da werden wir auch nochmal interessante Leute hören. Ja, da sind wir schon hier. Ziellinie im...
Es geht aufs Ende zu.
110-Meter-Style, Colin Jackson-mäßig.
Oh, ob ich überhaupt 110 Meter Hürden schaffen würde? Ich glaube, ich würde spätestens an der vierten Hürde hängen bleiben.
Soll ich mal sagen, ich bin mal 110 Meter Hürden Männer gelaufen.
Hast du gemacht?
Gesprintet.
Was für eine Zeit?
Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Ja, natürlich.
Es war in einem Zehnkampf in Frankreich. Und wahrscheinlich deswegen viele Parallelen.
Da haben die sicher keine Zeitmessung, so eine Anlage gehabt, wo man das sehen konnte, ne?
Genau, auf jeden Fall wurde mein Lauf gezählt. Aber das sind andere Geschichten. Deswegen. Auf jeden Fall.
Was für einen anderen Abend.
Genau. Ja. Deswegen zuletzt noch kann ich hier verkünden, wir freuen uns, Rico May, auch beim Speed Summit am 14. September als Speaker, wie auch immer, Workshop zu sehen. Er wird einiges dort natürlich auch vorführen und da freuen wir uns ganz besonders. Und damit sind wir heute wieder über die Ziellinie gesprintet.
Eine weitere erfolgreiche Folge in den Podcast-Büchern.
Genau. Danke an euch allen. Danke für die Unterstützung. Und wenn ihr das hört, wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert.
Stimmt, ja.
Und das werden wir in die Shownotes packen. Und über jede Unterstützung, spreadet das, freuen wir uns natürlich herzlich.
Auf jeden Fall. Gerne und abstimmen.
Genau.
Abstimmen.
Das können wir nicht alleine machen. Und nee, leider nicht. Ihr seid natürlich der Grund, weswegen wir das machen.
Richtig. Ja,
das wirklich darzustellen und würden uns natürlich freuen.
Wir freuen uns über jede Stimme.
Genau. Auf jeden Fall. Und damit haben wir die Ziellinie deutlich überschritten. Felix,
Thomas,
danke.
Freut mich. Vielen Dank.
Danke an alle. Schöne Wochen bis dahin und wir hören uns wieder. Danke.
In 14 Tagen.
Absolut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
This audio program was presented by speedsummit.com.